Es muss Winter 98, 99 gewesen sein. Wir waren ungefähr 4 Monate hier und hatten ein gebrauchtes Auto gekauft, mit dem wir dann in eine Wochenendfreizeit mit dem Gemeindegründungsteam der Mosaikgemeinde, später Mosaikgemeinde, in den Schwarzwald fuhren. Das Freizeithaus, es befand sich an einem Waldesrand und da hatten wir geparkt und in der Nacht hatte ein Marder, das war ein Automatikauto, irgendwie ist er in dieses Getriebe reingekommen, hat einen Schaden von 2000, damals noch D-Mark, angerichtet. Das hat wehgetan. Wir hatten damals kaum Geld. Aber die Geschwister der späteren Mosaikgemeinde, dieses Teams damals, die hatten Geld zusammengelegt und in einen Umschlag gelegt und es in unseren Briefkasten geworfen. Und wir konnten die teure Reparatur, die Rechnung für diese teure Reparatur bezahlen. Das ist schon lange her, aber man vergisst solche, in Anführungsstrichen, Rettungsaktionen nicht. Und man empfindet immer noch Dankbarkeit gegenüber diesen Leuten, die bereit waren, für einen Opfer zu bringen. Leider hören wir an dieser Stelle kein Wort des Dankes von Lot. Aber großherzige, opferbereite Menschen, die helfen nicht mit dieser Erwartung, jetzt Dank zu empfangen. Die führen nicht so eine Namensliste mit denen, ja, die haben mir viel gedankt und ja, die haben kaum Danke gesagt. Wahre Größe zeigt sich darin, wenn du opferbereit bist und hilfst, ohne die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen oder zu erwarten, dass man dich in der Zeitung erwähnt. Ist also Abraham in dieser Szene, der nach dem Sieg über diese Könige des Nordens und der Befreiung der Gefangenen in einem gewissen Sinne prominent geworden ist, berühmt wird. Und wir haben gelesen in Vers 17, dass der Stadtkönig von Sodom ihm entgegenzog, um ihm im Königstal zu begegnen. In der Zwischenzeit hatte sich die Nachricht von Abrahams Sieg bis nach Jerusalem, das damals noch Salem hieß, Jerusalem, Salem, Shalom, Friede. Die Nachricht hat sich bis nach Salem verbreitet und dann taucht in diesem Narrativ, wie aus dem Nichts, dieser geheimnisvolle König von Salem namens Melchisedek auf und er kommt auch in das Königstal, um Abraham zu begegnen. Melchisedek ist aber nicht nur ein König, sondern auch ein Priester Gottes des Höchsten, Vers 18. Die Theologen haben seit Jahrhunderten unterschiedliche Deutungen darüber, wer wohl dieser Melchisedek war. Wir wissen nicht viel über ihn. Seine Abstammung, sein Hintergrund ist uns nicht bekannt. Alles, was wir wissen, ist, dass er auf jeden Fall eine sehr besondere, respektierte Persönlichkeit war. Und wenn man das so liest, dann fragt man sich, ja, wie konnte er ein Priester Gottes des Höchsten sein, wenn doch die Offenbarungslinie über Abraham lief? Hatte Gott zu dieser Zeit auch zu anderen Menschen gesprochen, die nicht zu den Wurzeln des Volkes Gottes sozusagen gehörten oder im Nachhinein als solche gesehen wurden? Allen Anschein nach ja, denn Melchisedek, der erwähnt hier zweimal den Namen Gottes des Allerhöchsten, Elion. Und dass er diesen Namen verwendet, das weist darauf hin, dass er eben nicht einer war, der irgendeine kananitische Gottheit anbetete oder verehrte, sondern denselben Gott, wie auch Abraham verehrte. Diesen einen Gott. Das wird auch dadurch bestätigt, dass sowohl Abraham als auch Melchisedek Gott auch als den Schöpfer Himmels und der Erde bezeichnen. Nun, manche Bibelausleger, die sehen in Melchisedek eine Erscheinung Christi vor seiner Menschwerdung. Auf jeden Fall ist er als König und Priester Gottes des Höchsten ein Typus oder ein Vorausbild, ein Schattenbild auf Jesus Christus selbst. Diesen Gedanken bestätigt auch Hebräer 7. Melchisedek, dieser geheimnisvolle Priesterkönig, kommt und begegnet Abraham in diesem Tal der Könige und er bringt Brot und Wein mit. Auch das könnte eine symbolische Bedeutung haben, kann man auch viel darüber nachdenken und reden. Aber was tut er? Er segnet Abraham mit den Worten: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gesegnet seist du für deine Selbstlosigkeit und deinen Mut und deine Opferbereitschaft. Und gepriesen sei er, der höchste Gott, der dir den Sieg über deine Feinde gegeben hat. Hier ist Brot, hier ist Wein, lass uns feiern. Ihr Lieben, ich glaube, hier finden wir noch so einen kostbaren Edelstein in dieser Geschichte. Abraham, er weiß, dass er diese Schlacht nicht durch eigene Kraft gewonnen hat. Und Melchisedek, er erinnert genau an das. Der Sieg gehört Elion, dem Allerhöchsten. Und Abraham, er nimmt gar nicht das Lob für sich an. Er weiß, Gott hat seine Feinde in seine Hand gegeben. Wahre Größe gibt Gott die Ehre. Das ist hier mein dritter Hauptgedanke. Wahre Größe beginnt dort, wo ein Mensch nach seinen Erfolgen und Siegen nicht sich selbst feiert, sondern Gott, den souveränen Herrscher, dem souveränen Herrn die Ehre gibt. Nicht seine eigene Kraft hat den Sieg errungen, sondern Gott allein. Und Abraham wurde von Melchisedek gesegnet und Gott erneuert auch hier wieder seine Verheißung, sein Ja über dem Leben dieses Mannes. Abraham, du bist ein Gesegneter Gottes. Ihr Lieben, Gott will, dass jeder seiner Kinder ein Segensträger ist. Und anderen Menschen zum Segen wird. Ist uns bewusst, wie überreich gesegnet auch wir sind? Gott hat uns nicht nur mit vielen vergänglichen, guten Dingen gesegnet. Klammer auf, Ehepartner, Familie, Beruf, Besitz, Gesundheit, Gemeinde, Bildung, Wohlstand. Sondern, Klammer zu, und dann kommt das Sondern, sondern in Christus hat er uns gesegnet mit geistlichem Segen vom Himmel. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Vor Grundlegung der Welt hat er uns geliebt und gesehen und erwählt und vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Lieben, habt ihr schon mal geträumt davon, im Lotto zu gewinnen, sozusagen den Jackpot mit den vielen Millionen abzuräumen? Vergesst es. Du hast etwas viel Gewaltigeres erlebt, wenn du Christ bist, wenn du ein Kind Gottes bist. Die 6 Richtigen im Lotto sind Peanuts dagegen. Der ewige Gott hat dich in Christus erlöst. Das ist der größte Segen, wenn ein Mensch in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott tritt. Wenn er ein Kind des Allerhöchsten wird und Gott dafür die Ehre gibt. Das ist wahre Größe. Und was macht Abraham hier, nachdem Melchisedek ihn segnet? Er gibt ihm den 10. Teil von allem, was er den Königen abgenommen hatte. Hier ist also noch das 4. Merkmal wahrer Größe. Wahre Größe bleibt frei von Gier. Ein Kleiner möchte gern groß sein. Der hätte gesagt, oh schön, dass du mich gefunden hast. Es war schon eine große Leistung, diese Könige des Nordens zu besiegen. Gibt es eine Auszeichnung für mich? Ihr Lieben, hätte man Abraham das Bundesverdienstkreuz angeboten, ich glaube nicht, dass er es angenommen hätte. Es ging hier nicht um seine Ehre. Abraham wusste, nicht ich habe dies geschafft, sondern Gott hat es geschenkt. Der Sieg gehört dem Herrn. Und er gibt dir nicht den 10., weil das im mosaischen Gesetz so gefordert wurde, damals gab es noch keine Tora. Es ist hier die spontane Antwort eines großzügigen Mannes. Wenn du mich so gesegnet hast, gebe ich dir den 10. von allem, was ich habe. Was für eine besondere Szene. Und dann ist da der König von Sodom, der zu Abraham sagt in Vers 21, gib mir nur meine Leute zurück, die Beute kannst du behalten, alles soll dir gehören. Also wir sind froh, wenn wir unsere Leute wieder haben. Ja? Und was sagt Abraham zu dem König von Sodom? Ich schwöre beim Herrn, dem Allerhöchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat, ich behalte nichts von dem, was dir gehört. Nicht einmal einen Vater und einen Schuhriemen. Denn du sollst nicht sagen können, ich habe Abraham reich gemacht. Auch hier, glaube ich, liegt so ein kleiner Edelstein verborgen. Das Wort schwören, wörtlich, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, es fällt in diesem Vers auf. Abraham sagt, ich schwöre beim Herrn, ich werde nicht einmal einen Faden oder einen Schuhriemen von jemandem behalten. Warum lehnte er das Angebot des gottlosen Königs von Sodom so deutlich und bestimmt ab? Was hatte sich in ihm verändert? Damals, wir erinnern uns, nach dem Abenteuer in Ägypten, da hat er nicht gezögert, die Wohltaten des Pharaos anzunehmen. Da wäre eigentlich eine Ablehnung nach dem, was da passiert war, nur recht billig gewesen. Aber jetzt, nach dieser gewonnenen Schlacht, lehnt er dieses großzügige Angebot ab. Und ich glaube, das lag sicherlich auch an dem, was unmittelbar vorher geschehen war. Diese Begegnung mit Melchisedek und die Segnung, die er erfahren hatte. Und so verzichtet Abraham auf die angebotene Belohnung, weil ihm nur zu bewusst war, wem er das alles zu verdanken hatte. der Gnade Gottes. Und er wollte, dass dieses klare Zeugnis des Segens Gottes über seinem Leben nicht durch irgendetwas getrübt wird. Niemand sollte hier sagen, ja, ich habe Abraham reich gemacht. Damals nach dieser Schlacht hat er abgeräumt. Abraham hatte gelernt, Gott noch mehr zu vertrauen. Elion. Der einzig wahre und höchste Gott, er ist meine Versorgung. Ich muss nicht an materiellen Dingen festhalten. Was für ein Vorbild von Größe ist uns da Abraham hier. Wahre Größe bleibt frei von Gier. Wahrscheinlich hat sich der König von Sodom irgendwie in den Arm kneifen müssen, als er das hörte, was Abraham da sagte. Sowas ist ihm noch nie begegnet. Und es ist selten, dass wir solche Menschen antreffen. Großherzige Menschen, die nicht so verbissen am Materiellen festhalten und gerne auf Dinge auch verzichten können. Übrigens auch dieser letzte Vers, Vers 24 in diesem Kapitel, enthält auch noch so, glaube ich, ein kleines Goldstück. Da haben wir gelesen, für mich selbst will ich nichts, nur für meine Männer unterwegs, was meine Männer unterwegs verzehrt haben, das nehme ich von dir an. Aber meine Verbündeten, Aner, Aschkol, Mamre, die sollen ihren Anteil an der Beute bekommen. Hier sehen wir noch ein fünftes Merkmal wahrer Größe. Ich habe so umschrieben, wahre Größe verzichtet drauf, anderen die eigenen Überzeugungen aufzuzwingen. Obwohl Abraham die Belohnung des Königs von Sodom ablehnte, zwang er den anderen, die Belohnung des Königs annahmen, seine Entscheidung nicht auf. Er sagt also hier nicht zu seinen Verbündeten, ihr werdet doch sicherlich auch nichts annehmen. Ich habe euch hier so ein gutes Vorbild gegeben. Sowas tut er nicht. Sowas tut man nicht, wenn man wirklich großherzig ist. Du triffst deine Entscheidungen und du hast deine Überzeugungen, aber du zwingst sie niemandem anderen auf. Das ist echt beeindruckend, wie Abraham hier auch im Grunde seine Macht, die er durch diesen Sieg hat und überhaupt die Persönlichkeit, die er geworden ist, die zwingt er nicht auf anderen auf, der hält sie zurück. Das ist auch noch, glaube ich, so ein kleines Goldstück hier, das wir mitnehmen können aus diesem Kapitel. Wir haben also heute in dieser Botschaft durch das Vorbild Abrahams sehen können, wie wahre Größe aussehen kann. Es ist die Größe eines Mannes, der gelernt hat, Gott zu vertrauen und deshalb hier in dieser Situation selbstlos opferbereit war, frei von Habgier, frei davon, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen und anderen seine Überzeugungen aufzuzwingen. So war er unterwegs. Und letztlich ist das wahre Größe, wenn ein Mensch nach seinen Erfolgen nicht sich selbst feiert, sondern in allem Gott die Ehre gibt. Wie können wir zu dieser Größe heranwachsen? Wir können es nur, wenn wir uns Jesus Christus ganz hingeben. Er ist der verheißene Nachkomme Abrahams, das vollkommene Vorbild für einen Charakter von wahrer Größe. Und Vor ihm können wir uns nur niederwerfen und bekennen, nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch seinen Tod am Kreuz, das haben wir hier auch gefeiert jetzt, durch das Abendmahl. Durch seinen Tod am Kreuz haben wir Vergebung unserer Sünden und neues Leben bekommen. In Christus sind wir gesegnet. Alles kommt von ihm und alles gehört ihm. Und durch ihn, der jetzt durch seinen Geist in uns wohnt, können auch wir erleben, wie er auch uns auf unserem Weg des Vertrauens mehr und mehr, Stück für Stück, verändert. Es geschieht oft nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg, der uns durch manche Höhen und Tiefen führt, auch durch manche Niederlagen. Das sehen wir auch hier in der Geschichte Abrahams. Aber er verändert uns. Er möchte uns verändern. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Durch seinen Geist verändert er uns. Uns zur Freude und auch zum Segen. Und ihm, Gott allein, zur Ehre. Lasst uns beten.